ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
In diesem Demokratie-Theaterspiel, dass wir uns alle dieses Wort irgendwie groß aufschreiben, ohne überhaupt wirklich zu wissen, was die Bedeutung ist. Was heißt es, dass ein Volk herrscht? Was bedeutet das? Welche Verantwortung steckt in diesem Wort herrschen? Und noch einmal, warum das Wort herrschen?
Wenn das nicht adressiert wird, wie sollen wir über Demokratie sprechen, so im Großen und Ganzen und so glamourös, wenn sozusagen einfachste Fähigkeiten, die dazu eigentlich dazugehören müssten, bei vielen Menschen Schwierigkeiten auslösen?
Selbstbestimmung statt Herrschaft. Ein Dialog zwischen Bastian Barucker und Valeria Petkova.
Herzlich willkommen, Valeria Petkova. Wir sagen du zueinander. Danke, dass du dir Zeit für ein Gespräch nimmst.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auf dieses neue Format, was wir heute ausprobieren.
Genau. Also ich spreche es kurz an. Ich hatte das Bedürfnis, ein Gespräch zu führen. Ich führe hier eigentlich dauernd nur Interviews und bereite mich vor und hatte Lust, über das Thema Demokratie zu sprechen, aber eben zu sprechen und nicht jemanden zu interviewen. Und wir hatten auch schon ein paar Gespräche zusammen. Da ging es um kognitive Kriegsführung, um Nudging, um viele Themen, die so unter, keine Ahnung, der Tagespolitik liegen. Und wir sitzen jetzt hier zusammen, weil ich dachte, wir könnten gut uns ergänzen bei diesem Thema. Wenn von Demokratie gesprochen wird, was liegt eigentlich drunter? Mein Wunsch war eher so, was ist eigentlich psychoemotional los, Demokratiefähigkeit, wie sähe das eigentlich aus? Weil ich sag kurz auch von mir, weil ich halt seit vielen Jahren eher mit Prozessen beschäftigt bin, begleite, wo Menschen sich auf die Schliche kommen, sage ich jetzt mal, sondern wo sie rausfinden wollen, wie verhalten sie sich eigentlich? Also wie wählen sie Verhaltensmuster, wie treffen sie Entscheidungen? Und in dieser Kompetenz sitze ich jetzt so ein bisschen hier, weil ich da Sachen entdecke, wo ich denke, also wenn das nicht adressiert wird, wie sollen wir über Demokratie sprechen, so im Großen und Ganzen und so glamourös, wenn sozusagen einfachste Fähigkeiten, die dazu eigentlich dazugehören müssten, bei vielen Menschen Schwierigkeiten auslösen. Das ist vielleicht so kurz zu mir. Und jetzt wäre es schön, wenn du noch vielleicht auch ein paar Sätze zu dir sagst, damit so die Leute wissen, mit welchen Erfahrungen wir hier sitzen.
Ja, danke nochmal. Also ich kam aus der Wissenschaft, aus der Neurowissenschaft, war fasziniert, das Gehirn zu ergründen, zu verstehen, vor allem sowas wie das Bewusstsein. Bin aber dann in die Psychotherapie gekommen, weil mir das sehr, sehr wichtig war, direkt mit den Menschen zu sprechen, direkt den Menschen zu studieren. Und als Therapeutin bin bereits schon seit 13 Jahren oder so tätig in dem Bereich. Das ist das ungefilterte Fenster in die psychische Seele. Da lernt man alles. Die Reaktionen, die nicht gezeigt werden, die Reaktionen, die gezeigt werden, die Beweggründe dahinter. Und als dann die komplexe Traumafolgestörung in die Praxis kommt, also wirklich Betroffene von schwersten sadistischen Gewalttaten, da explodierte meine Welt buchstäblich und ich musste verstehen, woher solche destruktive Verhaltensweisen kommen. Wie kann es sein, dass ein Nervensystem, ein Mensch, ein Wesen sich so verhält, wie ich das dann lernte täglich an den Überlebenden von dieser Gewalt? Und je mehr ich da Einblicke gewonnen habe, desto mehr wurde mir klar, dass ich bestimmte Bereiche oder sehr große Parallele auch in der Politik, in der Gesellschaft sehe. Und das hat mich dann bewegt, meine ganzen Bemühungen in die Richtung zu starten mit offenen Briefen oder mit den ganzen Interviews, die wir auch beide geführt haben, über Nudging, über Verhaltenseinfluss auf die Gesamtbevölkerung. Und das ist der Blick, den ich bringe, also wirklich ein intensives Studium der menschlichen Seele und zwar inklusive die Abgründe der menschlichen Seele, was da passiert, was steckt dahinter. Das war ein großer Bereich für mich. Wie kann es wirklich sein, dass jemand sadistisches Verhalten zeigt? Und wie kann es sein, dass jemand das überlebt, ohne die Menschlichkeit zu verlieren? Also warum gehen manche zugrunde und werden selbst zu hundertprozentigen Sadisten und andere nicht? Das waren solche Gegensätze, die mich komplett beschäftigt und auch fasziniert haben. Und ja, das studiere ich und das bringe ich sozusagen an den Tisch und freue mich auf den Austausch, weil du auch ein Trauma- und Körpertherapeut bist, Wellnesspädagoge und deswegen finde ich das eine super Ergänzung, dass man von beiden Blickwinkeln das gleiche Thema beleuchtet. Hm. Und vielleicht starte ich mal diesmal und frage dich, Wie fühlt sich das für dich an, wenn man sagt, wir müssen unsere Demokratie retten? Mhm. Was macht das mit dir?
Also ich finde ja gut, dass du sagst, wie fühlt sich das an, weil da komme ich erstmal weg vom Faktischen. Weil also ich denke immer sofort, es ist, jemand verkauft mir was. Und was ist das für ein Gefühl? Also auf jeden Fall ist da ein Zweifel und ein Misstrauen. Ich merke, dass mir jemand etwas erzählt, was so nicht stimmt. Weil ich sozusagen auf die Welt schaue oder auf die Gesellschaft, in der ich lebe, und mir denke, ja, also mit Demokratie im Sinne von, dass die Menschen hauptsächlich darüber bestimmen, wir hatten ja auch gerade dieses Wort im Vorgespräch, Demokratie und Volksherrschaft oder Herrschaft des Volkes, anstatt, hast du ja berechtigterweise gefragt, wieso überhaupt Herrschaft, ja? Wieso können die Menschen nicht in Selbstbestimmtheit miteinander leben? Und genauso geht's mir dann auch, wenn ich denke, derjenige, diejenige, die es proklamiert, der geht's nicht darum, dass jetzt ich in meine Kraft kommen würde oder dass ich jetzt mitgestalte oder dass er als nächstes mich fragen würde, ist natürlich nicht nur mich, sondern sozusagen die Bürger und Bürgerinnen, wie sie es denn haben wollen. Sondern ich höre immer dann jemanden, der jetzt gerade von der Demokratie spricht oder er spricht davon, dass jemand anders die Demokratie abschaffen will. Das geht für mich aber Hand in Hand. Und entdecke nicht dahinter, dass als nächstes diese Person dann sagen würde, und jetzt fragen wir euch mal, wie ihr es wollt. Sondern für mich steht dann dahinter, plakativ gesagt, ein Machthabender möchte weiter Macht, möchte mehr Macht, möchte Macht akkumulieren, vielleicht Macht zementieren. Und er braucht dafür irgendeine Verkaufsstrategie. Und er braucht dafür das effektivste Wording, die effektivste Beschreibung, damit er von mir Zustimmung bekommt, für was auch immer er eigentlich vorhat. Meistens habe ich den Eindruck, sagt er nicht wirklich, was er vorhat. Das ist alles im Demokratiepaket drinne. Und es ist dann erstmal mein Job, überhaupt erstmal zu zweifeln an dem, was er sagt. Und da beginnt für mich so was Infantiles, dass ich vielleicht als Mensch eigentlich gerne hätte, der sagt Demokratie und meint Demokratie. Dann kann ich mich ja zurücklehnen und meine Stimme abgeben. Aber mittlerweile natürlich, wie jetzt auch sozusagen ausgeführt habe, schon weit weg davon bin, dass ich annehmen würde, die Person sagt mir die Wahrheit, sondern ich gehe erstmal davon aus, die will mich täuschen. Und das steckt für mich dann, oder es fehlt für mich in der ganzen Demokratiedebatte, weil für mich ist es halt eine Kampagne, also eine politische Kampagne, in der das Wort benutzt wird. Und was ja mich auch sozusagen motiviert hat, dich einzuladen, ist okay, wir können uns jetzt Demokratie auf die Gesellschaft draufschreiben. Oder wir können anderen sagen, die sind überhaupt nicht demokratisch, aber wir haben nie miteinander darüber gesprochen, sind wir in der Lage, das zu leben, worum es da geht.
Und was das überhaupt ist, ne? Das war in unserem Vorgespräch, dass wir überhaupt auf das Wort Kratie gekommen sind, dass es um Herrschen geht und nicht um selbstbestimmtes Miteinanderleben. Und Herrschen hat ja was von Bewältigung. Und die Bewältigung in meinen Augen ist von der Ohnmacht. Also wenn ich was beherrsche, kontrollieren möchte, ist es für mich der Beweggrund dahinter, ich beherrsche eine Ohnmacht. Ich fliehe von dem Ohnmachtsgefühl. Und ich glaube, das Thema interessiert dich auch. Deswegen würde ich das jetzt auch so in diese Richtung lenken, dass in diese Demokratie Theaterspiel, dass wir uns alle dieses Wort irgendwie groß aufschreiben, ohne überhaupt wirklich zu wissen, was die Bedeutung ist. Was heißt es, dass ein Volk herrscht? Was bedeutet das? Welche Verantwortung steckt in diesem Wort herrschen? Und noch einmal, warum das Wort herrschen? Welche Ohnmacht steckt dahinter? Welche Kontrolllosigkeit, Hilflosigkeit steckt dahinter, die ich durch das Herrschen überwinden bekämpfen kann? Und das waren die Themen, in denen ich mich sehr vertieft habe, weil genau mit dem Thema Ohnmacht wurde ich auch selbst konfrontiert, als die Betroffenen vor mir saßen und ich merkte, ich habe null Möglichkeiten, sie aus den Fangen der Täter zuzunehmen, dass die wirklich so konditioniert und so trainiert sind, dass sie immer wieder sich selbst ausliefern, beziehungsweise dass dann ein Entkommen unmöglich ist. Und diese, es nennt sich auf Englisch Moral Injury, also wenn man dem gegenüber sitzt und diesen Schmerz sieht, spürt mit jeder Pore seines Lebens und weiß, ich kann nichts machen, da lernt man plötzlich die ultimative Ohnmacht, weil man sich auch selbst sehr bedroht fühlt. Man riecht buchstäblich das Böse, was hinter diesen Menschen ist, da zwischen mir und dem ultimativen Bösen steht nur eine Person und die sitzt auf dem Stuhl vor mir jede Woche. Und diese Angst zu spüren, womit man es hier zu tun hat, mit dieser grenzenlosen Machtanstrebung, mit dieser grenzenlosen Gewaltbereitschaft, mit der Null-Empathie, mit dem Bereich des Sadismus. Das erstmal zu spüren, war für mich die erste erschütternde Konfrontation mit der Ohnmacht, die dann jahrelanges inneres Arbeiten ausgelöst hat, um mich damit auseinanderzusetzen, welche Formen von Ohnmacht kenne ich sonst? Und wie reagiere ich selbst auf die Ohnmacht? Wie bewältige ich diese? Und was erkenne ich dann bei den Patienten? Ich mag das Wort nicht. Also ich würde sagen, bei den Menschen, mit denen ich dann arbeite und oder die ich begleiten darf. Und ich habe dann wirklich festgestellt, dass die Ohnmacht das Kernstück jegliches psychischen Leidens ist. Häufig kombiniert mit Scham und Schuld, wobei die Schuld sehr oft auch eine Bewältigung der Ohnmacht sein kann. Wenn ich mir zum Beispiel die Schuld für irgendwas gebe, was vielleicht in der Vergangenheit liegt, so versuche ich selbst aus der erfahrenen Ohnmacht wenigstens gedanklich zu fliehen, indem ich irgendwie die Kontrolle versuche herzustellen, indem ich diese Schuldzuweisung gebe. Also das Thema Schuld ist wirklich zentral und die betrifft, glaube ich, jeden. Und da würde ich auch mal dich jetzt fragen, was macht das Thema, wie resoniert das Wort Ohnmacht mit dir und wie siehst du dann diesen Link zwischen Ohnmacht und Demokratiefähigkeit, worüber wir hier heute sprechen wollen?
Also sage ich gerne was dazu, aber ich will auf jeden Fall auch noch dieses Sadismus-Thema, das fand ich jetzt spannend, weil genau, inwiefern ist das in unserer Gesellschaft aber sehr verpönt oder vielleicht sogar in jedem von uns. Aber für mich ist Ohnmacht, das hatten wir auch im Vorgespräch, total das zentrale Thema. Also ich hätte selber auch nie gedacht, wie viel Ohnmacht auch in mir wohnt, bevor ich nicht bereit war, zu sozusagen hinter anderen Bewältigungsstrategien zu finden, was ist denn da drunter? Weil ich mittlerweile glaube, dass Ohnmacht eine der unangenehmsten, weil halt so potenziell existenzvernichtenden Zustände ist, dass ich mittlerweile sehr viel Mitgefühl habe, also für mich und andere, zu verstehen, okay, bloß nicht in die Ohnmacht.
Yeah.
Also lieber Macht ausüben, lieber revanchieren, lieber rächen, als die Ohnmacht zu erleben. Und da knüpft für mich halt, also für mich hängen einfach Ohnmacht und Macht so sehr zusammen, dass sie beide nicht auseinanderzuhalten
sind. Ja.
Also als Dynamik. Und das hat vielleicht auch den Punkt, dass ich oft, wenn es um die Debatte geht, oh, die bösen Herrschenden, dann sehe ich, ja, also ist mir keine Frage und ich werde dich auch noch zu dem Sadismus noch ein bisschen mehr fragen. Keine Frage, ja, aber ich erahne hinter dem Sadistischen meist schon, was hat der wohl erlebt? Wann hat wohl angefangen, dass er diese Verhaltensweise an den Tag legen muss, will, kann, damit er das, was da mal war, vielleicht nicht mehr fühlen muss, dass es weg ist. Und dann werden mir Leute vorwerfen, ja, die brauchen kein Mitgefühl und das muss man einfach zur Rechenschaft ziehen. Das kann ja alles sein. Gleichzeitig bleibt es aber in der Gleichung, dass es meiner Meinung nach irgendwann begann. Und meine Erfahrung zeigt mir halt jetzt, dass sozusagen ganz früher, kann sogar vorgeburtlich sein, ganz frühe Erfahrungen den Organismus beeinflussen können, prägen können und Leute das in eigenen Erfahrungen auch wirklich sozusagen für sich verifizieren. Ja, da hat es angefangen, da habe ich starke Ohnmacht erlebt. Und dass sie völlig unbekannt, ihnen unbekannt, das System hat dann diese Erinnerung, trägt sie mit und verursacht Verhaltensweisen, Einstellungen und Gefühle. Und das ist für mich so relevant, weil jemand, der ohnmächtig ist oder Ohnmacht mit sich trägt, der, glaube ich, und ich zähle mich dazu, wird in gewissen Situationen Schwierigkeiten haben, mitzugestalten oder sich zum Beispiel nicht kontrollieren zu lassen oder zum Beispiel sagen, also ich begehre jetzt dagegen auf, dass du hast ja vorhin Bewältigung gesagt, da steckt ja auch Überwältigung drin. Also jemand, der für Ohnmacht erlebt hat oder resigniert hat, früh, keine Ahnung, gewalttätiger Vater, gewalttätige Mutter, was auch immer, der hat meiner Meinung nach vielleicht eine Geschichte von, okay, ich lasse es über mich ergehen, weil ich kann mich eh nicht wehren. Das ist eine Form der Ohnmacht. Und ich denke, jemand, der jetzt, wir können mal Corona nehmen, da habe ich mal einen Artikel geschrieben, der fortwährende Übergriff. Wenn jemand Übergriff als Status quo kennt, einfach in seiner Biografie, dann hat er eventuell irgendwann, aber wie du sagst, manchmal ist es doch umgedreht, er ist dann sogar sehr gut da drin, sich zu wehren, aber manche eben auch nicht. Und die würden dann eine Übergriffigkeit von Machtwollenden, der könnten sie sich gar nicht entgegensetzen oder entgegenstellen, weil sie die Kapazitäten nicht dafür haben. Und da spielt für mich dann auch die andere Seite mit rein, wo ich deine Perspektive so interessant finde. Ja, also ist denn das Macht haben wollen, das über andere herrschen wollen, haben das nur, in Anführungsstrichen, jetzt nur ein paar Sadisten, die diese Macht ausüben können? Ist es was, was in jedem von uns wohnt? Ich hab oft den Eindruck, das, was ich am meisten nicht mag in anderen, ist ein Teil, der auch in mir ist, aber hoffentlich kommt der nicht auf. Und da würde mich interessieren, ob du, ja, was du, wenn du von Sadismus sprichst, ob du meinst, das ist was ganz, ganz Kleines, Abwegiges, oder ist es was, was da ist und was nicht nur die Sadisten als Gruppe haben, sondern dass es vielleicht zu gewissen Teilen in jedem von uns wohnt und wir in Resonanz damit gehen?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Wirklich danke dafür. Damit habe ich jetzt Jahre verbracht, das für mich zu begreifen, weil es so konfrontativ ist. Wirklich, man kann nicht anders, als sich diese Fragen zu stellen, wenn man das sieht, wenn man erlebt, was das bedeutet, wenn man es sieht, wenn man die Folgen davon sieht. Und ich finde diese Formulierung, ob es in jedem von uns ist, sehr, sehr gut, weil was ich inzwischen über den Sadismus denke, ich sage nicht, dass ich es weiß, ich weiß nichts, sondern es sind meine Gedanken, meine Beobachtungen, meine Reflexionen. Das ist die destillierte Unmenge an Schmerz, Ohnmacht, Scham und Schuld, das sind für mich wirklich die drei Qualitäten, die schon biblisch verankert sind. Sogar in der Genesis, also in Genesis, steht als erstes, was bei Adam und Eva passiert, Ohnmacht, Scham und Schuld. Verlust vom Zuhause, nachdem man in den Apfel gebissen hat, ist man schuldig, beschämt, weil man nackt ist und verliert alles. Ohnmacht, Scham und Schuld sind sogar in diesen Zeilen, in diesen wenigen Zeilen schon verankert, als das ist, das Kernstück von jeglichem Leiden. Und in meinen Texten, die ich auf Substack veröffentliche, vertrete ich den Gedanken, dass durch dieses Aufarbeiten von Ohnmacht, Scham und Schuld ein innerer Wachstum stattfindet. Oder der Baum der Erkenntnis ist sozusagen die Reise, die Erkenntnisreise für die Natur der Liebe. Was bedeutet Liebe? Wie kann ich lieben? Wie kann ich zu einer liebenden Instanz in dem Universum werden? Und ich glaube, das passiert, indem man lernt, erstmal bei sich selbst, durch diese Ohnmacht, durch die Scham und die Schuld dahin zu kommen, wo man in die Selbstintegration, in die Selbstakzeptanz, in die Selbstumarmung kommt, also in diesem Konzept von Selbstliebe. Wenn man da durchgeht, durch Ohnmacht, Scham und Schuld, also wirklich biblisch zentral ist das Thema mit der Ohnmacht. Und diese Ohnmacht, Scham und Schuld sind wirklich der ultimative seelische Schmerz. Höher geht es nicht. Und wenn das massiv erlebt worden ist, dann ist eine sehr klare Bewältigung, der Überwältigung, der Fremdbestimmung, der absoluten Ohnmacht, dann wirklich die Macht. Aber was dahinter steht, ist tatsächlich der Schmerz. Und Schmerz hat jeder von uns. Ja, ich nenne es in meinem neuesten Artikel auf Substack die Bronze in uns. Ne? Also ich habe mir dann die Terminologie von Plato genommen, das Gold, die leuchtende, also der beschreibt die drei wie Menschenqualitäten oder Seelensqualitäten. Gold sind die moralisch Erhabenen, die geistige Führer. Bronze sind diejenigen, die eigentlich mit dem Körper arbeiten, die so was Erdiges haben. Und Silber sind die sogenannten Krieger. Und das habe ich ein bisschen übernommen, nur als Terminologie, aber mit ein bisschen andere Semantik belegt. Und für mich ist Bronze die Qualität des Schmerzens, der abgespalten ist vom Gold. Das heißt, ich bin sogar zu dem Big Bang gegangen, zu der, also ich kombiniere den Big Bang mit der Genesis, mit dieser ersten Zeile von der Bibel, wie die, wie das Universum entstanden ist. Und für mich bedeutet inzwischen die Antithese diese abgespaltene Dunkelheit. Also es ist Teil von dem Universum, teils von dem Energiespektrum, was aber verdammt ist, unsichtbar, hässlich, ungewollt, abgelehnt zu sein. Das ist die konzentrierte, der konzentrierte Schmerz. Das heißt, wenn du verdammt bist, von der ersten Sekunde deiner Existenz diese Qualitäten tragen zu müssen, ohne jegliche Form der Rettung, der Bewältigung, der Erlösung, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als deine Gefühle einzufrieren, nichts mehr spüren zu müssen, sonst kannst du es nicht überleben. Das heißt, das ist sozusagen der, die Geburtsstunde des Sadismus, metaphorisch jetzt gesprochen, die absolute Ohnmacht, Scham und Schuld ohne jegliche Form des Escapes, der Flucht. Die These auf der anderen Seite hat es leicht. Die kann sagen, ich bin rein und ich kann mich reinwaschen, so viel ich will. Ich kann asketischen Willen entwickeln. Ich kann mich in die moralische Überlegenheit begeben, weil ich ja weiß bin. Ich bin ja leuchtend hell. Ich will nichts von dir, von Bronze haben. Ich will nicht befleckt werden. Und somit entsteht auch die, die innere Dynamik, weil ich sehe, dass als Energiegegebenheit, aber auch die Energiegegebenheiten der der Seele. Wir haben unsere Bronze und unsere Gold und unsere Silberanteile und unser Gold sind die Anteile in uns, die alles Dunkle ablehnen und nicht wahrhaben wollen. Diese und alles, was mit Ohnmacht, Scham und Schuld zu tun hat, muss im Keller, wo es dann halt gärt und fermentiert und zu dieser inneren kritischen Stimme kommen kann und zu der inneren Destruktivität. Aber die Mehrheit der Menschen versuchen, sich reinzuwaschen. Und da entwickelt sich in unserer Gesellschaft die moralische Überlegenheit als die weit verbreitetste Form des Narzissmus. Das muss ich jetzt aber wirklich gnadenlos auch so allen draußen sagen, die diesen guten Menschen-Syndrom entwickelt haben und alles richtig machen wollen, dass das eine Form von moralischer Überlegenheit ist, nach dem Motto, ich verkörpere das Gute.
Ja, auf jeden Fall bin ich was Besseres, ne?
Ja, im Sinne von, ich bin rein. Aha. Ich mache nichts, was in irgendeiner Weise undemokratisch oder gegen die, was sind jetzt heute die Wörter, die wir immer benutzen? Vielfalt, was brauchen wir noch? Akzeptanz, Toleranz, all diese Wörter sind so schön klingelnd für die These, die sagt, ja, ich bin tolerant, ich akzeptiere alles, ich habe nichts Schlimmes. Und alles, was im Inneren mit vielleicht Gedanken zu tun hat, die man an die Oberfläche gar nicht sagen darf, das ist sozusagen der Punkt, wo wir anfangen, unsere Bronze, unseren Schmerz zu konzentrieren. Und wenn wir uns weiterhin von dem trennen, dann bleibt er in einer Dysfunktionalität, die dann entweder in passiv-aggressiven, in direkt-aggressiven oder in einem vermeidenden Verhalten sich zeigen würde. Aber ich finde, diese Beobachtung haben wir alle davon, was in uns sehr, sehr wichtig ist. Richtig, weil meine Antwort darauf ist ja, und wir müssen hier drinnen anfangen, in dieser inneren Akzeptanzarbeit, wie kann ich meinen Schatten integrieren, wie kann ich damit leben, dass es Teile von mir gibt, die mir peinlich sind, die mit sehr viel Schuld und Ohnmacht verbunden sind, wie kann ich die integrieren, denn erst da, und hier schließe ich den Bogen zu dem Thema, bin ich, glaube ich, überhaupt in der Lage, Verantwortung zu tragen für mich, für die anderen und sowas wie, wollen wir beim Demokratie bleiben oder bei Selbstbestimmung gehen, bei diesem Konzept von Selbstverwaltung, dass man das überhaupt ermöglichen, also verwirklichen kann, aus dem Frieden im Inneren.
Ja, und das, also das, ich habe einfach total oft erlebt, dass wenn jemand ganz energisch gegen eine andere Person oder Haltung ist und sie am liebsten weghaben will, also für mich ist immer das beste Beispiel, Nazis raus, aber ganz mit ganz viel Hass und Energie dahinter, dass ich dann immer den Eindruck habe, wahrscheinlich geht es hier darum, einen Anteil im Außen endlich weghaben zu wollen, der sozusagen eigentlich auch etwas, also etwas spiegelt, was in mir ist. Also das ist immer so meine These, bloß im Außen weghaben, was unangenehm ist. Weil wenn ich da hingucken müsste, würde ich mir eingestehen, ich habe auch in gewissen Situationen den Impuls, Gewalt anzuwenden, Herrschaft anzuwenden. Genau. Und wenn niemand hingucken würde und alles wäre erlaubt und es gäbe niemanden von den Gutmenschen, der es mitbekommen würde, würde ich wahrscheinlich so handeln wie der andere. Aber das traue ich mir nicht einzugestehen. Und dann, finde ich, entlädt sich das, was wahrscheinlich dann eigentlich gegen mich gerichtet wäre, gegen diese andere Gruppe. Und dann fällt mir auf, wenn es denn der richtige Feind ist, dann bei dem ist dann in Ordnung. Also sozusagen, der Nazi ist der Meinung, ja, es gibt diese Gruppe von Menschen, da darf man auch mal auf Rechtsstaat oder auf Menschenrechte verzichten, weil die müssen hier raus. Und dann gibt es aber den, der gegen die Nazis ist, der meint, ja, also wer Nazi ist, der hat auch das und das nicht verdient. Also beide entmenschlichen dann andere, aber sind in dem sozusagen in der moralischen Überlegenheit im Recht. Und meine These ist dahinter auch aus meiner Erfahrung, dass meistens steckt wahrscheinlich was dahinter, dass ich mal so behandelt wurde und dass da auch was in mir wächst, was du jetzt auch mit Sadismus vielleicht benannst, was eigentlich ein Impuls ist, der aufkommt. Den will ich aber weghaben.
Schmerzbewältigung. Genau. Ja? Also entweder ich flüchte in diese moralische Überlegenheit und wasche mich rein und präsentiere mich oder will ein Image von mir, eine Identität aufrechterhalten, die mit was Positivem, mit was sozial Akzeptablem zu tun hat, damit ich natürlich in der Bindung bleibe. Oder ich gehe in die Destruktivität. Und die Destruktivität ist ja immer in meinen Augen ein Ausdruck des Schmerzens, der nicht im Inneren aufgearbeitet werden kann, weil im Inneren diese Spaltung genauso existiert, wie jetzt auch in Außen zu sehen ist. Wir sind im Inneren zwischen unserem Gold und Bronze gespalten. Gold mag keine Bronze. Gold will sich wirklich nicht beflecken, weil Gold die Angst hat, also nicht immer, aber das ist eine der Beweggründe, ist, wenn ich befleckt bin, dann bin ich nicht mehr perfekt, dann bin ich nicht mehr liebenswert. Ich muss mich doch perfekt machen. Ich muss die reine Reinheit sein, um endlich Anschluss zu finden. Auch das ist eine Überwältigung der Ohnmacht, überhaupt von der Synthese in diese zwei Teile gespalten worden zu sein, in die These und die Antithese, weil wir sind in der Dualität. Das ist die Essenz, die physische Essenz unseres Universums. Und wie gesagt, das Gute in mir, also die Empathie, versucht sich in die übertriebene moralische Überlegenheit zu flüchten. Mhm. Das steht aber dem Dunklen der Bronze nicht zur Verfügung. Die hat keine Flucht, die ist das Hässliche, die ist das objektiv Dunkle, Unsichtbare, Ungewollte, Hässliche, hat keine Fluchtmöglichkeit, außer Macht über die eigenen Gefühle, also Gefühlslosigkeit, Erstarrung, eine Erfrierung jeglicher Gefühlsfähigkeit. Und dann natürlich die Beherrschung der anderen und die Rache an die goldene Seite, die so die ganze Zeit sagt, dich will ich nicht haben, ne? Weil da ist sehr viel Ekelgefühl, ne? Also wirklich Ablehnung. Und das haben wir in unserer Seele auch. Wir alle tragen Bereiche, die wir mit Ohnmacht, Scham und Schuld assoziieren. Jeder für sich natürlich vielleicht mit anderen Themen beleckt. Aber wie gesagt, das ist Teil von, also die essentielle Aufbau der Seele, wie gesagt, biblisch verankert auch in diesen Texten. Ohnmacht, Scham und Schuld ist das Material, woran wir wachsen können, wenn wir uns ehrlich damit auseinandersetzen, wenn wir diese Ohnmacht wirklich ehrlich in die Augen schauen und da bleiben, in diesem Schmerz bleiben und lernen zu lieben durch diese Ohnmacht. Wer bringt uns das bei? Mhm. Seit der seit dem Alten Testament ist eher was anderes unterwegs, nämlich die Anästhesie des Schmerzens. Wie flüchte ich von dem Schmerz? Ja, indem ich zum Beispiel mich religiös betätige, irgendwelche Rituale mache oder halt mich politisch aktiviere, oder wie anästhesiere ich den Schmerz? Inklusive sowas wie Drogen oder Konsum oder ja. Sexualität oder Kriege oder was weiß denn nicht, das sind alles Anästhesien für den Schmerz, weil wir seit Anbeginn der zumindest westlichen Kultur nie Instrumente in der Hand bekommen haben, wie stehe ich mit dem Schmerz ohne Anästhesie. Mhm. Und somit ist auch diese Demokratie heute, also diese, ich wähle irgendwas, das ist ja auch eine Form von Anästhesie. Mhm. Um nicht in der Berührung mit der eigenen Unfähigkeit oder eigene Ohnmacht zu kommen. Sehr wichtiges Thema und danke, dass wir das heute hier so beleuchten können.
Da fällt mir ein, dass John Lennon, der ja selber in tiefe Therapieerfahrung gegangen ist, einer der wenigsten großen Stars, die ich kenne, die sich ganz der eigenen Sache oder den eigenen Themen gewidmet haben, also mit Arthur Janov zusammen Primärtherapie gemacht hat, der hatte mal diesen Satz gesagt, sozusagen Religion ist, also Religion ist ein Weg, wie er Schmerz misst. Also sozusagen, umso mehr Schmerz jemand in sich trägt, kann man natürlich immer nicht pauschal sagen, umso religiöser, umso mehr Erlösung ist da vielleicht zu finden. Für mich macht das total Sinn. Mm-mm. Also, und für mich war jetzt echt noch interessant, weil das ist so ein Thema, was ich auch in der Vorbereitung so hatte, mit der, du hast ja von diesen biblischen Eigenschaften gesprochen, die ganz am Anfang dabei sind, und da war ja auch Verlassenheit drin. Mm. Und für mich, wenn du jetzt auch sagst, ja, ein Kreuz machen oder so, also für mich steckt einfach als Kerneigenschaft auch noch halt drinne Verlassenheit. Also
was wiederum Ohnmacht ist.
Was Ohnmacht ist, aber was vielleicht so noch eine wie eine einfach eine Eigenschaft oder ein Beispiel ist, was ja. gut zu verstehen ist, dass Verlassenheit für mich, ich habe aufgeschrieben Zugehörigkeit, das wäre sozusagen der andere Part, oder Verlust von Zugehörigkeit, sind so tiefe, auch tiefgreifende Erfahrungen, ja. dass später dann jetzt in unserer Demokratie oder in unserem Zusammenleben nur die Vermutung, ich könnte Zugehörigkeit verlieren, dazu führt, dass jemand auf jeden Fall sein Verhalten anpassen würde.
Ja.
Also die Angst vor Zugehörigkeitsverlust ist, glaube ich, eine wahnsinnige Triebfeder. Du hast schon recht, natürlich kommt dann da Ohnmacht, weil also erstens mal das kleine Baby ist allein halt tot. Das ist einfach so. Mhm. Und dann kommt unsere Existenz als Homo sapiens dazu. Jäger und Sammler waren immer Gruppenwesen. Mhm. Kleine Sippen von 25 Menschen. Und da war ganz klar, ja, für Rituale und besondere Sachen ist man mal alleine. Aber alleine zu sein bedeutete auch den Tod.
Ja.
Das heißt also, für mich ist so dabei dieses Thema, wenn ich suggeriere, du könntest deine Zugehörigkeit verlieren, wenn du dich jetzt nicht richtig verhältst und tolerant bist, dann setzt es so tief an, dass, glaube ich, den Menschen gar nicht klar ist, ich nehme mich damit ein, vielleicht ist es bei mir genauso, dass ich gar nicht merke, oh Gott, da geht so eine Angst an, dass ich jetzt lieber ein anderes Verhalten an den Tag lege.
Genau.
Und solange halt, keine Ahnung, ich habe mich viel mit Geburtshilfe und so beschäftigt, aber solange prägende erste Erfahrungen von kleinen Kindern sind, oh, ich verliere meine Zugehörigkeit, und dann weiß ich gar nicht, ob ich die wiederbekomme und bin in so einer Wahllosigkeit gefangen, die natürlich totale Ohnmacht macht, ist es auch schwierig, über Demokratie und Gruppen zu sprechen, weil, ja, okay, Parteiausschlussverfahren oder du bist in dem Verein und ich kloppe mich mit dem, ob du in dem richtigen Verein bist, du bist Veganer. Also egal, es gibt diese ganzen Gruppen und die sind eigentlich eine Bewältigung, eine Pseudo-Zugehörigkeit generieren die. Ich meine, die ganze Marketing ist voll, komm zu uns, zu den Porsche-Besitzern. Und damit, darunter liegt immer fehlende Zugehörigkeit. Mm. Das kleine Kind, was da sozusagen geborgen ist. Mm. Dazu haben wir auch schon oft gesprochen. Es ist eine ganz alte, auch bewusste Strategie, Kinder zu entfremden, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, um sie sozusagen beherrschbar zu machen. Und ich denke auch, und was auch du sagst, was mir aber auffällt in dieser Arbeit und auch in den Gesprächen, es sind die wenigsten, also von den kritischen Menschen nochmal viel weniger, die bereit sind, sich zu fragen, also geht's hier um meinen Zugehörigkeitsverlust? Geht's hier um meinen Schmerz, wenn ich mich über die Politiker aufrege oder wenn ich mich über den oder den aufrege? Und da komme ich auch an eine gewisse Verzweiflung, glaube ich, weil ich mir so denke, ja, und das ist vielleicht auch übertrieben, aber ich denke mir so, oh, der einzige Weg wäre doch, wenn jeder auch ein Stück bereit ist, eigentlich sich zu fragen, was ist in mir?
Ja.
Aber ich sehe eben auch aufgrund der Mechanismen, die wir, glaube ich, angesprochen haben, ey, der Weg dahin ist für die meisten
Schmerz.
Schmerzhaft, deshalb nicht gewählt. Mhm. Und es gibt tausend andere Angebote. Also lieber, komm lieber zu mir, Religion, komm lieber zu mir, Partei. Hier kriegst du Zugehörigkeit und suggerierte
Liebe. Ausweg aus der Ohnmacht, aus der Gefahr tatsächlich, dieses Verstoßensein, zurückgelassen zu sein, beschämt, zurück, also abgelehnt zu sein. Das sind ja alles, deswegen sage ich, Ohnmacht, Scham und Schuld sind sehr nah beieinander in diesem Kern, weil auch all das schwingt mich mit, wenn ich denke, ich könnte abgelehnt, ausgestoßen werden von der Gruppe. Das hat ja was mit Schuld und Scham zu tun, die ja über diese Ohnmacht liegen, dass ich das nicht in meiner Hand habe, dass ich keine Kontrolle darüber habe, ob ich weiterhin zugehörig sein kann oder nicht, was bei den Kindern definitiv 100% der Fall ist. Mhm. Genau, also es ist sehr wichtig, sehr gut, dass du das sagst, dass die Leute sich nicht bereit sind, bei sich anzufangen, im Inneren mit diesem ganz, ganz, ganz ehrlichen Blick anzufangen, wo ist mein Schmerz? Mhm. Ja? Was brauche ich um diesen Schmerz? Wo ist meine Ohnmacht? Wo habe ich mich ganz tief, ganz früh abgespalten? Und was sind meine Bewältigungen, um auch mit diesem Thema, mit diesem Gefühl umzugehen oder es gar nicht erst zu spüren? Mhm. Und auch diese Corona-Bewegung ist ja auch eine Bewältigung, ne? Also da war die Ohnmacht oder die Angst vor dem übergriffigen Staat, da steckt ja auch sehr viel Ohnmacht da drin. Ne? Also irgendjemand wird mich fremdbestimmen. Jemand sagt mir, du bleibst im Lockdown, du musst die Hände so waschen, du musst das und jenes machen, um überhaupt zu existieren. Das war eine Erzeugung von Ohnmacht und manche haben dem Druck nachgegeben und haben sich dann an den ganzen Regeln gehalten und andere haben gesagt, oh mein Gott, dahinter steckt aber noch eine größere Ohnmacht für mich. Jetzt nicht die Ohnmacht vor dem Virus, sondern die Ohnmacht vor diesem totalen Übergriff und sind dann in den Aktionismus gekommen. Aber tatsächlich ist es super, dass wir dieses Gespräch heute führen, um jeden Einzelnen zu fragen, was macht das aber, hat das in irgendeiner Weise die innere Dynamik, die innere Spaltung gelöst und was braucht jeder Einzelne ohne Anästhesie in diesem, ich nenne es Trauerprozess, nicht als Weinenprozess, sondern als der Punkt, wo das Bewusstsein die Wunde sieht, die den Schmerz verursacht und bei dieser Wunde bleibt, diesen Schmerz trägt, ohne sofort in irgendeinen Aktionismus, in irgendeine Bewältigung zu kommen, um zu schauen, wo steckt meine Urerfahrung mit Ohnmacht? Ja, was ist da passiert? Was brauche ich dann in dieser Situation jetzt als Nachbearbeitung dessen, um mein Nervensystem aus dieser Urerfahrung zu befreien, so dass ich überhaupt in die Befähigung komme? Da sind wir wieder bei Selbstbestimmung, Selbstverwaltung. Wie kann sie denn stattfinden, wenn ich selbst im Inneren zersplittert und zerstritten bin, wenn ich mit mir selbst nicht im Frieden bin? Wie soll ich dann mit meinem Nachbar Frieden haben, wenn ich das im Inneren nicht habe? Und deswegen finde ich das so eine tolle Einladung, die du auch aussprichst, zu sagen, haben wir alle im Inneren Sadisten? Und ich würde es übersetzen, weil das Schreck, also das wird abschrecken. Ich würde es übersetzen mit dieser Bronzequalität, mit dieser Schmerzqualität. Wo ist meine destillierte, konzentrierte Schmerzqualität im Inneren und wie gehe ich damit um? Kann ich einen gesunden Umgang mit diesem Schmerz lernen? Weil der ungesunde Umgang ist Gewalt, Neid, Frust, Verbitterung, Eifersucht, passive, aggressive Sachen, also wirklich destruktive Wege, um mit meinen Schmerzen umzugehen. Mhm. Und das ist in jedem von uns. Und es wäre für die Demokratie, wobei ich das Wort wirklich ersetzen will, mit für die Selbstbestimmung ist es.
Oder für unser Zusammenleben.
Für das Zusammenleben, aber auch das Zusammenleben im Inneren von meinen weißen und also hellen und dunklen, schattigen Seiten. Wie erreiche ich das? Wie erreiche ich diesen Frieden im Inneren? Und dazu gehört wirklich als erster Schritt ist wirklich diese Ehrlichkeit zu sich selbst zu haben.
Und mir fällt halt auf, das wird jetzt hier auch so sein mit dem Gespräch, dass viele Leute werden, oder ich erlebe es so, nicken ab, drehen weg, wenn es darum geht, das hast du doch, habe ich doch, das habe ich nicht oder so. Das, die reden nicht von mir. Und ich kenne keinen Weg, jemanden dazu zu bringen, weil das geht ja auch nicht, da wären wir auch weit weg von Selbstbestimmtheit, außer über persönliche Erfahrung. Also ich kenne wirklich nur Leute, die so in Krise sind, dass es einfach, dass die ganzen Bewältigungsstrategien wegfallen. Mhm. So, okay, das hat funktioniert und jetzt breche ich hier zusammen, jetzt mal sozusagen metaphorisch, aber manchmal auch körperlich wirklich. Mhm. Und ich muss an den Kern, also erst wenn das alles wegblättert, dann sind viele Leute bereit, an den Kern zu gehen. Wenn ich auf meine Biografie gucke, war das ähnlich. Also ich saß im Wald mit 4 Menschen. Es gab keine Ablenkung, es gab nichts zu essen. Es gab, all diese Bewältigungsstrategien waren weg. Und dann fiel mir auf, krass, das Problem bin ich. Das sind nicht die anderen, das ist interessant. Ich habe dieselben Probleme mit Menschen, die ich so nicht kenne, die ich vorher hatte.
Okay,
es können
spannend.
Also nicht die Menschen sein.
Yeah.
Und das war ja eine total besondere Umgebung, die jetzt hier nicht normal ist, wo man sagt, okay, wir nehmen jetzt mal alles weg von euch, packen euch permanent in Stress und in Hunger und dann gucken wir mal, was so hochkommt. Ja. Und deswegen, also ich merke einfach oft, ohne diese eigene Not oder die Erkenntnis der Not oder vielleicht auch durch Partnerschaft, durch Kinder, dieses Berührtheit, boah, es geht um mich, es geht hier an meine Themen, es sind nicht die anderen, es sind wirklich nicht die anderen, ohne diesen ersten Schritt ist es, ich finde auch verständlich, so verlockend im Außen zu bleiben, weil ich auch denke, und dann habe ich auch Mitgefühl, ich denke für viele Menschen, und ich will jetzt auch nicht andere diagnostizieren oder so, wenn ich von den Menschen rede, rede ich auch, das kenne ich auch von mir, ist es emotional, wäre es überfordernd. Es ist nicht möglich gerade in der Lage, 40 Stunden Job, oh Gott, der Krieg kommt vielleicht bald und die Klimakatastrophe ist auch noch da. Und jetzt nehme ich mir Zeit und gucke mir die Urängste meines Lebens an. Das haut auch energetisch nicht hin. Weshalb ich sozusagen ein Verständnis dafür habe, man kann niemanden dazu bringen, auch die Bedeutsamkeit zu erkennen. Es geht, glaube ich, nur durch eine eigene Erfahrung. Und was mir noch wichtig ist, obwohl ich merke, wie groß dieses Thema ist, ist, dass für mich auch drinsteckt in der Ohnmacht, die wir besprochen haben, in der Ohnmacht steckt für mich auch die verlockende Erlösung durch andere, die meinen, was jetzt das Richtige ist und was die Handlung sein könnte, die dir hilft. Also dieses, jemand, der Ohnmacht oder Hilflosigkeit erlebt hat und dann kommt irgendjemand und meint jetzt, ich kann dir helfen, ich weiß, was richtig ist. Und ich habe in meinen Arbeiten wirklich als Grundtenor, sehr prävalent, würde man jetzt sozusagen in Corona-Zeiten sagen, Menschen, da zähle ich mich auch dazu in gewissen Situationen, die einfach die Fähigkeit verloren haben, überhaupt zu wissen, was für sie stimmig ist, was für sie richtig ist. Das muss gar nicht kognitiv-faktisch sein. Es könnte einfach nur sein, ey, keine Ahnung, das fühlt sich hier irgendwie komisch an. Das ist, ja, du sagst mir, ist alles in Ordnung. Ja, du sagst mir, ist die Demokratie. Ich habe das alles gehört. Aber in mir habe ich da ein Störgefühl. Und ich erlebe auf jeden Fall Leute, die Schwierigkeit haben, wieder zu erlangen eine Kongruenz in sich, ja, eine Verbindung zu sich, um zu sagen, also du trägst an mich etwas heran, keine Ahnung, du willst die Demokratie retten zum Beispiel, und ich nehme das auf, aber dann gibt's einen Pol, an dem ich mich verbinde, und das ist, was ich denke und finde. Und wenn der nicht da ist, weil ich zum Beispiel früh gelernt habe, ach nee, andere wissen, was richtig ist, dann fehlt für mich auch eine Grundlage vom Zusammenleben, weil ich meine, ich weiß gar nicht, was die Person eigentlich wollte oder dachte oder selber machen würde, wenn ich nicht mit dem Vorschlag kommen würde. Und es ist vielleicht sozusagen ein Sidetrack von Ohnmacht, aber es ist halt eine Bewältigung, weil wenn ich selber nicht weiß, was richtig ist, na Halleluja, zum Glück kommt jetzt eine Partei oder ein Kanzler oder ein Gesundheitsminister oder einer in den alternativen Medien, der mir sagt, was die richtige Haltung ist. Und für ein Zusammenleben, auch nochmal bezogen auf die Walderfahrung, die ich ja hatte, da ging es einfach nicht, wenn wir zu viert oder zu fünft oder sechs waren, dann brauche ich, dass jeder sagt, was er von sich aus denkt, was richtig ist. Mhm. Weil die Konsequenz, die ich dann erlebt habe, war meistens, ja, ich wollte das gar nicht, wo ich jetzt hier gelandet bin. Und jetzt bin ich sauer auf euch. Mhm. Weil ich bin jetzt hier mit euch, wollte das gar nicht.
Genau.
Und wenn dann nicht genügend Bewusstsein in der Gruppe ist, dann kommt keiner und sagt, sag mal, wie hast du denn die Situation erschaffen, dass du in einer Alltagssituation gelandet bist, mit einer Partnerin, mit einem Job, den du von Anfang an nicht willst? Ja, und dann kommt halt raus, ich habe es nicht mal gemerkt, was hier passiert ist. Ich habe es gemerkt, aber habe nichts gesagt. Weil wenn ich es gesagt hätte, dann, was wäre dann passiert?
Yeah.
Und dann kamen halt 1000 Ängste.
Ja. Yeah.
Aber es war interessant, weil in meiner Erfahrung auch manche Leute jedenfalls mit genügend Selbsterfahrung irgendwann checken, also jetzt ist wieder der Augenblick, gerade jetzt hier kommt er, wo mir jemand sagt, was richtig wäre.
Yeah.
Und jetzt falle ich nicht sofort rein und sage, ja, ja, stimmt, okay, sollten wir machen. Sondern ich bleibe mal da und denke mir so, ja, weißt du was, dein Angebot von Demokratie ist gar nicht dem, was es mir entspricht. Yeah. Lass uns da mal anfangen. Also das wollte ich noch anfügen, dass mir das als enorm wichtige Kompetenz, die eigentlich wahrscheinlich gegeben sein, oder die wird wahrscheinlich gedacht, dass sie gegeben ist, in meiner praktischen Erfahrung ist sie eben nicht gegeben. Nee. Und es bräuchte wie? Erstens bräuchte es weniger prägende Erfahrungen, wo Leute das verlieren. Und wenn sie es dann verloren haben, was meiner Meinung nach oft passiert, braucht es eine Erkenntnis oder eine Akzeptanz von dem, ey ja, du, ich habe keine Ahnung, was mir gut tut. Ich weiß noch nicht mal, was ich essen soll. Ich weiß nicht, wo ich in Urlaub hinfahren soll. Das sind ja banale Beispiele. Aber das ist vielleicht einfach auch die Bronzeseite des Lebens, ja, sich einzugestehen, weißt du was, ich treffe hier ganz tolle Entscheidungen, aber wenn es darum geht, was mir gut tut, ich habe keine Ahnung. Und das lasse ich auch gar nicht an mich ran.
Das ist, was ich auch vorher meinte mit dieser Spaltung, die wir alle in uns tragen, dass früh sehr viele Teile von uns abgespalten werden mussten, um zu überleben, weil das Mikrosystem in der Familie mir nicht erlaubt hat, eine eigene Meinung zu haben oder mir immer wieder gesagt hat, meine Meinung zählt nicht oder meine Gefühle zählen nicht oder meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. So passt man sich natürlich an, um zu überleben, um aus der Ohnmacht der existenziellen Bedrohung zu kommen, indem man sagt, okay, ich trenne mich von meiner Entscheidungsfähigkeit, ich trenne mich von dem Wissen über mich, was ich überhaupt will, von meinen Bedürfnissen, weil die sind jetzt in mich, für mich bedrohlich.
Die eigenen Bedürfnisse.
Die eigenen Bedürfnisse, ja. Die eigene Meinung, die eigenen Gefühle werden bedrohlich, weil sie meine Bindung zu Mutter, Vater, erziehungsberechtigt etc. bedrohen und somit meine Lebensexistenz bedrohen. Natürlich spalte ich dann meine eigenen Gefühle, wenn es darum geht, überhaupt zu überleben. Und das passiert relativ früh und das dann plötzlich wieder zu herzukriegen, das braucht etwas. Und das ist, was ich meine, die Bereitschaft zu trauern ist eher die Bereitschaft, zu diesem Schmerz zu gehen und zu merken, wow, ich war in der Situation, wo meine eigenen Bedürfnisse nach Bindung, nach
Sicherheit,
nach Kontrolle, nach Orientierung für meine Existenz gefährlich waren, das erstmal zu halten, bei dieser Urzelle zu kommen und erstmal das mit der Trauer zu validieren, was das für eine schmerzliche Situation ist, was das auch für ein Verrat ist, weil man kommt auf die Welt als liebende Instanz für die Eltern und plötzlich merkt man, und was, die lieben mich nicht, weil ich die und jene Meinung habe oder die und jene Emotion und das Bedürfnis. Das ist erschütternder Schmerz, den zu integrieren. Darum geht es. Aber nicht jeder. Nicht jeder ist bereit, sich mit diesem Schmerzen auseinanderzusetzen, weil die meisten das Gefühl, oder viele, das Gefühl haben, ich werde daran zerbrechen. Das wird aus diesem Loch komme ich nicht mehr raus. Und zum Glück ist es aber so, dass die Therapie funktionieren kann. Also es ist schön, das zu erleben, wenn Menschen in diese Selbstintegration kommen. Also es ist möglich. Und natürlich häufig bedarf es dann diese spiegelnde Begleitung, jemand, der behutsam das mit einem macht. Aber du hast es dann in dem Wald mit dir gemacht und du hattest aber die Bereitschaft, ehrlich mit dir selbst zu sein, durch Scham und Schuld zu gehen und zu sagen, es liegt gar nicht an den anderen, es liegt an mir. Also was ist hier? Womit kann ich mich jetzt beschäftigen? Und super,
aber umgemünzt auf unsere Gesellschaft war es ja nicht nur meine Sache, sondern ich brauche ja ein Umfeld, wo Leute mit mir sind, die das auch wollen, die mich dann nicht ausstoßen, wenn ich anfange, jetzt, oh Gott, meinen Schmerz zu entdecken. Also es war nicht nur ich. Und um den Übertrag auch auf uns hier zu machen, es bräuchte also ein Umfeld, wo sich Leute sagen, ey, weißt du was, das ist für uns wichtig. Und es ist willkommen, wenn du jetzt von dir sprichst und merkst, das erinnert mich an das und das und das. Und wir sehen es sogar als wertvoll an, und das war ist meine Meinung persönlich, wenn ich merke, oh, jemand arbeitet da an sich und sozusagen entwickelt Fähigkeiten, dann weiß ich, es wird mir auch zugutekommen. Weil schlussendlich, jetzt praktisch gesprochen, wird er irgendwann da sitzen und sagen, was er will. Und das wird unserer Gruppe helfen.
Ja.
Gehe ich davon aus.
Ja.
Und deswegen braucht es halt Also das weiß ich nicht, wie man das macht. Es braucht ja erstens die Bereitschaft, also ich will es wissen, aber dann braucht es ja jetzt in dem Fall, es könnte auch jemand sein, der zu dir kommt. Bei mir war es jetzt eine Gruppe von Leuten, die sagt, okay, wir setzen jetzt mal im Wald und gehen jedem Gefühlsregung auf den Grund, die da kommt. Und aber beides braucht sozusagen nicht nur das Ich, es braucht ein Gegenüber, der sozusagen bereit ist, hinzuschauen, zu sagen, okay, wir als Gruppe, wir als Gemeinschaft erkennen das an. Und ich meine, klar, da ist jetzt jeder selbst in der Selbstverantwortung zu sagen, also wenn ich den Schritt gemacht habe, ich will eigentlich, ich verabschiede mich kurz vom Demokratie-Werbefilm, ich tauche mal kurz ab, komme in einem Jahr wieder und sag mal, ich will mal wie so ein U-Boot, also Herr Janow hat immer dieses schöne Bild von der Blackbox. Mhm. Jeder, wenn ein Flugzeugabsturz ist, dann geht man zur Blackbox. Was ist da drin geschrieben? Und er spricht davon eigentlich von unserem System und was vorgeburtliche, nachgeburtliche Erfahrungen, die da niedergeschrieben sind. Also es braucht die Bereitschaft zu sagen, okay, ich gehe jetzt die Blackbox suchen, obwohl es mega unangenehm ist. Aber dann brauchst du ja auch ein Umfeld. Und klar, zum Glück als Erwachsener, wenn es dann innerhalb der Ressourcen liegt und Möglichkeiten, gibt's ja aktuell die Möglichkeit zu sagen, was brauche ich dafür, dass ich sagen kann, okay, ich gucke mir das jetzt an, damit ich da wachsen kann.
Genau, was du ansprichst, ist wirklich, also dieses Gegenüber für mich ist ein Resonanzfeld. Jemand, der in Resonanz kommt und mir somit hilft, mich selbst zu zentrieren, meine eigene Urfrequenz sozusagen zu finden. Und hier kann man wirklich auch nochmal den Bogen zu den Sadisten in der Außenwelt, also zu den wahrhaften, hundertprozentigen Bronze-Entitäten, die es wirklich auch gibt. Also man hat es, die Bronze im Inneren, aber man hat es auch in der Gesellschaft. Und die sind bemüht zu herrschen. Die sind auch bemüht, sich zu rächen. Ja, also das ist jahrtausende alte Tradition ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber die Sadisten existieren wirklich seit Anbeginn der Zeit. Und das ist eine übertragene Qualität der Bewältigung, das Aufrechterhalten der Macht, das muss sozusagen familiär oder eng bei dem Genenpool bleiben. Und die sind bemüht, die Leitfähigkeit des Goldes zu benutzen, um das Gold zu vergiften, um es zu steuern, um sich daran zu rächen, um es auch zu vernichten. Das heißt, diese Bereitschaft, von der du sprichst, dass die Gruppe bereit ist, die Heilung des Einzelnen zu fördern, sodass die Gruppe an sich heilt, die wird seit, wie gesagt, seit Jahrtausenden vergiftet durch diesen Außenfaktoren der sozusagen Bronzequalität, die vermeiden möchte, dass der andere in die Kraft kommt. Mhm. Denn Beherrschung bedeutet, der andere muss entkräftet sein, ohnmächtig gemacht werden. Mhm. Und da spielen sozusagen diese zwei Ebenen, so wie oben, so wie ist der Spruch, so wie as above, so below, also wie außen, so im Inneren. Also ich habe diese Dynamik im Inneren, die passiert aber auch in einem Umfeld, womit sich die gleichen Spaltungen und Konflikte auch abspielen. Und da ist eine Wechselwirkung. Ja. Aber dennoch sage ich immer, es fängt von hier an. Weil wenn ich den Frieden im Inneren geschlossen habe, dann komme ich in so eine Resilienz, dass ich dann tatsächlich die Kraft habe, mich mit diesen, nicht nur die Kraft, auch die Empathie, das Verständnis, dann kann ich mit dem Schmerzauslöser in der Außenwelt völlig anders umgehen, wenn mich seine bronzene Pfeile nicht mehr trifft. Wenn ich im Inneren wirklich Frieden habe, gehe ich mit der außenstehende Schmerzinstanz anders um. Mhm. Ja. Und das ist, was ich mir wünsche, dass wir die Demokratiefähigkeit, nee, die Selbstbestimmungsfähigkeit im Inneren anfangen. Diese Spaltung im Inneren überwinden, in die Integration im Inneren zu kommen, in diesen ehrlichen Blick im Inneren. Wo steckt mein Schmerz? Was ist hinter dem Schmerz? Welche Wunde ist da, die ich pflegen muss? Weil wer sonst kann sie für mich pflegen. Ich bin diejenige, die das spürt, die Erfahrung hat. Ich kann sie pflegen. Natürlich kann mir jemand helfen, aber es ist meine Aufgabe. Keine Anästhesie, sondern wirklich Integration im Inneren.
Und sich zu kümmern heißt ja auch, sich die notwendige Hilfe oder das notwendige Umfeld zu holen, was ich dafür brauche.
Genau.
Weil die Wunde ist ja meist in Beziehung entstanden. Also heilt sie natürlich, also das ist jedenfalls meine Erfahrung, in Beziehung auch.
Ja, in dem resonanten Raum.
Ja.
Und je mehr gesunde Resonanz entsteht, stell dir mal das Leben vor, wenn laute Menschen mit innerem Frieden miteinander das Leben gestalten.
Mhm. Also es ist jetzt fast kitschig, aber es ist halt trotzdem Realität, weil ich meine, John Lennons Lied Imagine hat er geschrieben, als er intensive Primärtherapie bei Arthur Janoff gemacht hat. Und er hat es nicht irgendwoher sozusagen, dass es vielleicht eine Welt gibt ohne Religionskriege und ohne Himmel und Hölle, wo es irgendwie ein Miteinander gibt in Frieden. Weil ich denke schon, dass, also er hat diese Erfahrung gemacht, ich kann zustimmen, also ich kenne Erfahrungsräume, wo jemand durch den Schmerz durchgeht, und zwar durch das, was da alles ist, mit allem inklusive, und danach ein Frieden in einem Raum ist, den es einfach so nicht gab. Er war nicht da, es ist eine Ruhe. Und es ist sozusagen alles da, was gebraucht ist. Es ist keine Notwendigkeit, irgendwas zu tun, irgendwas zu machen, irgendwie sich abzulenken. Es ist nicht da. Und wenn ich diese Räume jetzt nicht oft genug erlebt hätte, würde ich auch nicht denken, dass es überhaupt geht, dass nach dem Durchgehen der Hölle danach was kommt, was wirklich wohltuend und nährend ist. Aber jetzt weiß ich es leider sozusagen, weshalb ich sozusagen dem zustimmen kann, was du jetzt auch sagst oder der Vorstellung und auch was John Lennon sagt. Ja, so dass ich mir das natürlich auch gerne vorstelle und wünsche.
Und ich glaube, mit solchen Gesprächen wie das heutige, ich hoffe zumindest, tragen wir ein bisschen dazu bei, dass jeder, der dem jetzt gehört hat, zugehört hat, schaut, kann ich einen Resonanzraum im Inneren kreieren und wo könnte ich diesen Resonanzraum finden, so dass ich endlich in die eigene Schwingung, in die gesunde, harmonische innere Schwingung komme.
Mhm.
Von daher danke für dieses Gespräch.
Gleichfalls, das war ein gutes erstes Experiment.
Selbstbestimmung statt Herrschaft. Ein Dialog zwischen Bastian Barucker und Valeria Petkova.